Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Dobrý den und ahoj, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim deutschsprachigen Magazin von Radio Slowakei International. Schön, dass Sie wieder auf unserer Welle sind. Wie immer samstags haben wir auch heute für Sie Beiträge aus unseren letzten Sendungen vorbereitet. Zunächst beleuchtet Juraj Pavlovic die umstrittene Zonierung der slowakischen Nationalparks. Danach bringen wir Ausschnitte aus dem chronistisch-kulinarischen Gründonnerstagsgespräch, das Kai Zeisberg mit einem Studiogast aus Deutschland mit karpatendeutschen Wurzeln geführt hat. Und gegen Ende unserer Sendung hören Sie die dritte Folge unseres Hörerwettbewerbs Lebendiges Wasser, in der Sie Kerstin Plaschke-Jakubik mit ins Heilbad Trenčianske Teplice nimmt. Nun wollen wir aber auch schon loslegen. Ihr Moderator ist Jürgen Rendl und am Mischpult sitzt Eva Medeska. Wir wünschen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Seit Jahren wird in der Slowakei darüber diskutiert, wie die Hohe und die Niedere Tatra in Schutzzonen eingeteilt werden sollen. Wo soll die Natur sich möglichst ungestört entwickeln? Wo bleiben Eingriffe möglich? Und wo könnten Tourismus und forstwirtschaftliche Nutzung weiterhin eine Rolle spielen? 2026 liegen dazu nun Entwürfe für die neue Zonierung von Nationalparks vor. Sie sollen die Verteilung von Schutzzonen neu festlegen und zugleich die Grenzen der Nationalparks und ihrer Schutzgebiete präzisieren. Im Februar wurden die Entwürfe in ein verkürztes interministerielles Stellungnahmeverfahren eingebracht. Begründet wurde das mit der Einhaltung des slowakischen Aufbau- und Resilienzplans. Das Umweltministerium steht unter Zeitdruck. Die Zonierung gilt als Meilenstein, von dem die Auszahlung eines Teils der europäischen Gelder abhängt. Deshalb muss die Regierung sie bis Juni 2026 verabschieden. Betroffen sind die letzten Nationalparks der Slowakei, für die bislang noch keine Zonierung beschlossen wurde. Der Tatra-Nationalpark Tanap, der Nationalpark Niedere Tatra Napant sowie die Nationalparks Poloniny und Kleine Fatra. Die Zonierung bestimmt, wo die strengste Schutzzone A gilt, in der menschliche Eingriffe ausgeschlossen sind. In der Zone B sind bestimmte Eingriffe bereits möglich. Die Zone C erlaubt auch Bewirtschaftung und Holzeinschlag. Die Zone D schließlich ist vor allem für die touristische Entwicklung vorgesehen. Wie wichtig eine klare Abgrenzung der Schutzzonen ist, betont auch der Forstwirtschaftler František Mališ von der Technischen Universität in Zvolen. Gerade sie sei entscheidend dafür, dass der Schutz der natürlichen Werte im Nationalpark Priorität behält.
Eine klare Zonierung schafft auf der einen Seite Raum für einen wirksamen Naturschutz, auf der anderen aber auch für die Entwicklung von Aktivitäten, die mit den Zielen des Naturschutzes in Konflikt geraten können. Das ergibt sich schon daraus, dass viele Menschen Naturgebiete besuchen möchten, um sie mit eigenen Augen zu erleben. Natürlich spielen dabei auch die Interessen der Grundeigentümer eine Rolle. Nicht zuletzt geht es um die Einhaltung der Verpflichtungen der Slowakei gegenüber der Europäischen Union, denn wir haben verschiedene Abkommen unterzeichnet und sind an strategische Dokumente gebunden, etwa zum Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität oder zur Anpassung an den Klimawandel.
Das Umweltministerium betont, die Vorschläge seien nicht in Bratislava am grünen Tisch entstanden, sondern in Abstimmung mit Menschen, die in den betroffenen Gebieten leben und arbeiten. Vizepremier und Umweltminister Tomáš Taraba spricht von lebensfähigen Nationalparks und verweist darauf, dass Naturschutz, Forstwirtschaft und Tourismus besser miteinander in Einklang gebracht werden müssten. Gegen die vorgeschlagene Zonierung baut sich jedoch ein deutlicher Widerstand auf. Naturschutzorganisationen, Wissenschaftler und auch Teile der lokalen Bevölkerung äußern erhebliche Vorbehalte. Kritiker warnen, dass in sensiblen Gebieten der Schutz abgeschwächt und damit auch mehr Raum für Infrastruktur, touristische Entwicklung oder Bebauung geschaffen werden könnte. Auch Vertreter der Slowakischen Akademie der Wissenschaften bemängeln fehlende fachliche Begründungen und sehen Risiken für wertvolle Lebensräume. unter ihnen etwa der Botaniker und Ökologe Josef Šibík, der in dem Vorgehen kein überzeugendes Gesamtkonzept sieht.
Das Problem ist, dass man nicht von realen Daten ausgeht, die auch die ökologischen Funktionen der Landschaft berücksichtigen, etwa die Wasserrückhaltefunktion bei verschiedenen Lebensraumtypen. So gelangen in die strengste Zone A auch Flächen, die aus naturschutzfachlicher Sicht gar nicht besonders wertvoll sind. Umgekehrt fehlen dort mehrere Gebiete, die sehr wohl einen hohen Wert haben. Das betrifft unter anderem mehrere alte Wälder, die gerade für den Wasserhaushalt eine wichtige Rolle spielen. Im aktuellen Entwurf wurden sie jedoch nicht in die Zone A aufgenommen. Stattdessen finden sich dort Gebiete, die durchaus entwickelt oder etwa in Weideland umgewandelt werden könnten. Dazu kommen Kahlflächen, die heute kaum noch eine naturschutzfachliche Funktion haben. Für die Forstwirtschaft sind sie ebenfalls nicht mehr attraktiv. Solche Gebiete werden nun der Zone A zugerechnet. Dadurch wird sie künstlich vergrößert, aber nicht dort, wo es wirklich sinnvoll wäre.
Die allgemeine Kritik an der neuen Zonierung lautet, dass sie vor allem den Interessen von Investoren entgegenkommt, etwa beim Ausbau von Skipisten und touristischer Infrastruktur. Aber selbst wenn dies nicht die eigentliche Absicht gewesen sein sollte, zeugt der Entwurf laut Josef Šibík zumindest von einer Reihe fachlich fragwürdiger Entscheidungen.
Man sieht das zum Beispiel dort, wo eine zusammenhängende Zone A plötzlich von einer Linie durchschnitten wird, offenbar an einer Stelle, an der eine Stromleitung verlaufen soll. Dabei geht es um denselben Biotoptyp. Ähnlich ist es, wenn ganze Moorlandschaften aus der Zone herausfallen. Betroffen sind zum Teil auch Flächen, die langfristig überwacht werden oder über die alle 6 Jahre an die Europäische Kommission berichtet wird. Wenn solche Gebiete nicht mehr ein Teil der streng geschützten Zonen sind, deutet das aus meiner Sicht entweder auf sehr nachlässige Arbeit oder auf eine gezielte Manipulation des gesamten Prozesses hin.
Die vorgeschlagene neue Zonierung gilt sowohl unter Wissenschaftlern als auch bei mehreren Umweltorganisationen als problematisch. Der Dachverband der Naturschutzorganisationen Grüne Mehrheit warnt, dass der Entwurf im Tatra-Nationalpark neue Entwicklungsflächen schafft, den Schutz von Wasserläufen abschwächt und an mehreren Stellen dem Ausbau von Skigebieten Vorrang einräumt. In der niederen Tatra kritisieren Umweltschützer, dass kein einziges Tal in seiner Gesamtheit streng geschützt werden soll und selbst in den am strengsten geschützten Zonen weiterhin gejagt werden könnte. Auch in der kleinen Fatra bestehen nach ihrer Einschätzung Zweifel am Schutz alter Wälder und wertvoller Standorte im Vratnatal. Als besonders gravierend bezeichnen Umweltorganisationen jedoch die Lage im Nationalpark Polonini. Dort soll nur rund 1/4 des Gebiets unter den strengsten Schutz fallen. Selbst die UNESCO-Buchenwälder würden damit aus ihrer Sicht nicht ausreichend geschützt, ebenso wenig wie das Einzugsgebiet des Trinkwasserreservoirs Starina. Der Naturschützer Rasislav Mičanik von der Organisation EVIS spricht von einem unverständlichen Paradox. Gerade Polonini hätte das Potenzial, zu einem Modellnationalpark zu werden, doch selbst auf staatseigenen Flächen werde kein ausreichender Schutz gewährleistet. Die Folge könnte sein, dass dort künftig auf Kosten alter Wälder und wichtiger Trinkwasserreserven nur noch mehr Holz geschlagen wird.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Mein heutiger Studiogast Norbert Hecht aus München wirkt seit 2021 am Karpatenblatt, dem Magazin der Deutschen in der Slowakei, mit. Seine Recherchen als Autor und Familienforscher sind dabei mehr als nur die Befassung mit 800 Jahren Geschichte. Sie bewahren sein eigenes Erbe, wie auch das der Zipser Deutschen. Und das sind tolle, gründlich recherchierte und lebendig geschriebene Artikel zur Ahnenforschung oder zu Zipser Persönlichkeiten, aber auch liebevoll identitätsstiftende Rezeptbeiträge in der Rubrik Kochen mit dem Karpatenblatt. So, jetzt kommen wir nochmal auf die karpatendeutsche Küche zurück und auch auf unser Thema Ostern, dem wir uns ja heute noch widmen wollen. Da gab es beispielsweise einen karpatendeutschen Osterzopf, habe ich gelesen, und ein Rezept, was vielleicht zu Ostern passt, auch wenn es eher nicht deutsch oder slowakisch klang, nämlich türkische Eier. Da gibt's trotzdem auch einen Bezug, ne?
Ja, natürlich, weil Eier hat ja erstmal was mit Ostern zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, meine türkische Eier, das wäre doch bestimmt was. Und dann ist mir eingefallen, ja, natürlich, Bratislava wurde überhaupt erst durch die osmanische Bedrohung zur Gründungsstadt der Ungarn. Und habe mir gedacht, ja, die Kaffeehauskultur, die es ja auch in Bratislava noch gibt, verdanken wir ja auch den Türken. Ja, und dann dachte ich mir, man sieht wieder, wie international das ist. Und die Türken sind ja auch nicht seit gestern in Deutschland oder auch in Österreich und so weiter. Und da fügt sich das Ganze wieder zusammen. Und weil Ostern ist und das Ganze wieder eine besondere Geschichte hat, habe ich halt versucht, es wieder in diesen Bezug hineinzufassen.
Früher und auch noch heute in vielen Familien wurde und wird ja am Gründonnerstag traditionell grünes Gemüse gegessen oder grüne Kräuter. Und diese Tradition ist bereits seit dem 14. Jahrhundert belegt. Spinat, besonders in Österreich und Deutschland, grüne Kräutersuppen und Soßen, wie etwa die legendäre Frankfurter grüne Soße zu Eiern und Kartoffeln. Und jetzt ist ja auch noch die Bärlauchzeit. Also die Farbe Grün symbolisiert Frühling, Frische, Neubeginn und Hoffnung. Und nach so einem langen Winter liefern die ersten frischen grünen Triebe wichtige Vitamine, die als gesund und heilend galten und gelten und von der christlichen fleischlosen Fastentradition mal noch ganz abgesehen. Also was gibt es nun eigentlich bei Norbert Hecht in der bayerisch-karpatendeutschen Hechteria an Ostern oder vielleicht sogar speziell am Gründonnerstag?
Also an Ostern, natürlich habe ich auch im Karpatenblatt einen Rezeptartikel geschrieben, ein Osterzopf, das war Tradition, vor allem wo ich noch klein war mit der Mama. Natürlich bei uns mit Rosinen, ich verstehe nicht, wie manche die nicht mögen, aber gut, das ist halt Geschmackssache. Ja, und grünen Donnerstag, da habe ich sogar extra was kreiert, extra für RSI habe ich mir die Freiheit genommen, weil ich mir dachte, ja, Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln oder Brot, das kann doch jeder, oder Haluschki mit Spinat. Da bin ich mal kurz in mich gegangen und habe die Inspiration spielen lassen und habe dann eine Suppe kreiert.
Das ist natürlich was zum Stolz sein, dass Sie, lieber Norbert, extra für uns und unsere Gründonnerstagssendung ein Rezept erfunden haben. Also ich glaube, andere Radiosender würden da ganz grün vor Neid. Jetzt verraten Sie uns doch bitte, wie heißt das Gericht und wie wird's vor allem zubereitet?
Ja, es ist eine grüne Suppe, bestehend aus Gurke und Avocado.
Grüne Gurke oder saure Gurke?
Nee, Salatgurke. Also man nehme eine Brühe. Man kann eine Gemüsebrühe nehmen oder eine Hühnerbrühe. Die Hechteria nimmt die Hühnerbrühe, selbstgemacht oder gekauft, erhitzt das Ganze und gibt dann auf 1 Liter Wasserbasis oder 1 Liter der Brühe einen Becher Sahne hinzu, lässt das Ganze abkühlen auf Zimmertemperatur. Währenddessen raspelt man mit der Reibe die Gurke klein und gibt die Avocado mit dem Löffel einfach in die Suppe. Wichtig ist dabei, dass die Suppe nicht mehr heiß ist, damit die Avocado und so weiter nicht braun werden kann. Und keine Sorge, das schmeckt auch lauwarm, das gehört auch so. Dann mit einem Mixer das Ganze pürieren. Dann hart gekochte Eier vorher machen. Am besten, wenn sich's ergibt, extra große kaufen, weil dann hat man ein bisschen mehr Spielraum mit dem Teller. Man nimmt 3 halbe Eier.
Also doch,
man
nimmt, Sie sind auch noch Tellerdesigner.
Ja, man nimmt 3 halbe Eier, also man halbiert die gekochten Eier, gibt sie schön im Dreiklang auf den Teller, gibt die Suppe vorsichtig hinein, dass die Eier oben noch sichtbar sind, gibt gehackten Dill oben drüber und wichtig, man gibt noch Eismeergarnelen rein, weil das ist dann auch in der Fastenzeit erlaubt. Einmal für den Kick natürlich, damit es auch ein bisschen feiner, exklusiver ist, ist ja Radio RSI. Danke, das darf man sich dann auch am Gründonnerstag gönnen, weil das ist ja ein Lebewesen, das im Wasser lebt, kein Fleisch sozusagen. Und die 3 Eier stehen dann natürlich für die 3-Faltigkeit nochmal extra, damit das Ganze auch ein bisschen einen symbolischen Charakter hat. Aber weil das Ei mit der Suppe, mit der Sahne und den Garnelen, weil das Ganze unwahrscheinlich fein harmoniert und wurde von mir kreiert, für top befunden und als Geschenk nach Bratislava mitgenommen und auch für Sie an die lieben Zuhörer. Ich würde mich freuen, wenn Sie es ausprobieren. Vielleicht wird dann auch Ihre bucklige Verwandtschaft grün vor Neid, weil es keinen Spinat mit Brot gibt.
Gewinnspiel.
Ein Kurort im Westen der Slowakei, inmitten eines 17 Kilometer langen Tals gelegen. Die umliegenden bewaldeten Hänge bieten ideale Voraussetzungen für Entspannung und Erholung. Gerade wegen seiner Lage in einer romantischen Naturlandschaft bezeichnete ihn der bekannte Romanautor Moritz Jokaj im vergangenen Jahrhundert als Perle der Karpaten. Die Rede ist von Trenčianske Teplice, das wir Ihnen heute im Rahmen der dritten Runde unseres Wettbewerbs Lebendiges Wasser vorstellen.
Wir behandeln hier mit natürlichen Heilmitteln, darunter Heilwasser, Peloide und andere natürliche Substanzen. Behandelt wird eine ganze Reihe von Erkrankungen, vor allem des Bewegungsapparats. Patienten mit Erkrankungen des Bewegungsapparats machen etwa 80% unserer Klientel aus. Das liegt daran, dass sich dieses Kurbad historisch auf die Behandlung von Gelenken, Knochen sowie entzündlichen, degenerativen und neurologischen Erkrankungen spezialisiert hat.
Was neben dem Bewegungsapparat in diesem malerischen Kurbad noch alles behandelt oder auskuriert werden kann, erläutert der medizinische Leiter des Heilbads Wladimir Buran.
Unser Indikationsspektrum umfasst praktisch alle Erkrankungen mit Ausnahme der Kreislauf- und Atmungsorgane, da wir hierfür keine Zulassung besitzen. Dennoch möchte ich anmerken, dass die heilenden Eigenschaften dieses Wassers aufgrund seiner chemischen und physikalischen Wirkungsweise auch bei Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen.
Die wichtigsten Heilmittel sind Wasser und Schlamm, die unter ärztlicher Aufsicht angewendet und durch verschiedene Heil- und Rehabilitationsmaßnahmen ergänzt werden. Besondere Beachtung verdient jedoch auch eine einzigartige Therapie, die bei Patienten mit Hautproblemen große Erfolge erzielt.
Zur Behandlung von Psoriasis, einer Hauterkrankung, bieten wir eine spezielle Therapie namens Tomessa an. Der Begriff leitet sich vom deutschen Begriff totes Meersalz ab und bedeutet, dass Bedingungen simuliert werden, wie sie in natürlicher Form an der Oberfläche des Toten Meeres herrschen. Dafür importieren wir Originalsalz vom Toten Meer. Die Innovation besteht darin, dass bei der Phototherapie der Infrarotanteil, der Rötungen und Durchblutungsstörungen verursacht, herausgefiltert wird. Ebenso wie der reizende Ultraviolettanteil, sodass das Ergebnis die optimale Wirkung in jenen Wellenlängen bietet, wie sie an der Oberfläche des Toten Meeres vorkommen.
Trenčianske Teplice gehört zu den ältesten und bedeutendsten Kurorten in der Slowakei. Seine Geschichte reicht laut der ersten schriftlichen Erwähnung bis ins Jahr 1247 zurück. Der Legende nach wurde der Ort von einem Hirten entdeckt, der nach einem verirrten Schaf suchte. Dieses wurde in der heißen Schwefelquelle geheilt. In der Vergangenheit war hier auch Professor František Lenoch tätig, der Begründer der Rheumatologie in der Tschechoslowakei. Und im 19. Jahrhundert erlebt der Ort dank der Familie Sina und dem Bau des einzigartigen Hammambades eine Blütezeit. Das erzählt die Kulturmanagerin des Kurorts Dagmar Blažová.
Die interessanteste und meistbesuchte Sehenswürdigkeit hier in Trenčianske Teplice ist das Hammam-Gebäude. Das Hammam ist im Grunde genommen ein Ruheraum zum Sina-Becken, das bis heute genutzt wird. Es wurde 1888 erbaut und hat eine schöne Geschichte, denn die damalige Besitzerin des Kurbads, Iphigenia de Castri, Tochter des Barons Simon Sinu, hatte das Bedürfnis, etwas zu finden, das Trenčianske Teplice von anderen Kurorten unterscheiden würde.
Auf einer Ausstellung sah sie das Modell eines Badehauses und wollte unbedingt selbst eins haben. Schließlich ging ihr Traum im Jahr 1888 in Erfüllung, auch dank des Architekten Franz Schmorans, der an der Errichtung dieses einzigartigen Bauwerks mitwirkte. Seit 1963 ist das Hammam nationales Kulturdenkmal.
Der gesamte Raum des Hammams wurde mit Materialien aus Österreich-Ungarn gestaltet. Man findet dort wunderschönen Sandstein aus dem böhmischen Hořice, wo die Steinschnitzereien wirklich perfekt erhalten geblieben sind. Aus Ägypten wurden nur zwei maurische Kachelöfen importiert, die bis heute zum Heizen dienen. Das ganze Gebäude wurde im arabisch-maurischen Stil erbaut, doch Franz Schmorans fügte auch ein ein europäisches Element ein, nämlich eine Mosaikrosette zu beiden Seiten des Hammams. Am interessantesten ist jedoch die Decke, die wie ein Sternenhimmel wirkt. Da dieses Gebäude praktisch ohne Fenster errichtet wurde, musste das Licht auf andere Weise hereingelassen werden. Und der Architekt löste dies, indem er in die Decke Oberlichter mit Vergrößerungsgläsern einbaute. Dadurch sollte das einfallende Licht den Raum so gut wie möglich ausleuchten. Es ist wirklich wunderschön.
Ein Bad im Sina-Becken, das zum Hammam-Ruheraum gehört, erfreut sich großer Beliebtheit. Reservierungen werden bereits mehrere Wochen im Voraus angenommen. Und warum wird es Spiegelbad genannt?
Die Wassertemperatur beträgt fast 40 Grad Celsius. Wir geben 39,8 Grad Celsius an. Wir nennen es Spiegelbad, weil die Badegäste direkt wie an einer Quelle sitzen und das Thermalwasser dort praktisch ununterbrochen zufließt.
Das Wasser in diesen Bädern gilt laut Klassifizierung als Heilwasser. Es ist also nicht nur Thermalwasser, sondern buchstäblich heilend. Es enthält verschiedene Verbindungen, die sich positiv auf den Bewegungsapparat und bei anderen Erkrankungen auswirken. Der medizinische Leiter des Kurbads, Wladimir Buran, erklärt:
Besonders hervorzuheben ist der Anteil an Sulfan, also Schwefelwasserstoff, der sehr gute heilende Eigenschaften besitzt. Das Heilwasser wirkt vor allem muskelentspannend, krampflösend, schmerzlindernd und regenerierend. Ein Vorteil unseres Wassers ist, dass wir über 5 Quellen verfügen, die jeweils eine Temperatur von 35 bis 40 Grad Celsius aufweisen. Das bedeutet, dass wir die Wassertemperatur je nach dem gewünschten Behandlungsziel und der Verträglichkeit des Patienten wählen können. Diese Quellen entspringen dabei entweder direkt in einem Becken oder in dessen unmittelbarer Nähe. So entfällt der Transport, bei dem das Wasser abkühlen oder wichtige Stoffe entweichen könnten. Und es ist keine physikalische oder chemische Aufbereitung erforderlich. Der wichtigste Bestandteil, Schwefelwasserstoff, ist nämlich extrem flüchtig. Beim Transport, beim Erwärmen oder beim Abkühlen entweicht er sehr schnell aus dem Wasser.
Was die Quellen angeht, so handelt es sich um Tiefbohrungen mit einer Tiefe von etwa 1200 Metern. In den verfügbaren Informationen ist jedoch von 6 Quellen die Rede. Also wie ist das denn nun genau?
Jede der Bohrungen stammt aus einem anderen Vorkommen, oder besser gesagt, hat eine andere Temperatur, aber die chemische Zusammensetzung ist bei allen völlig identisch. Außerdem haben wir noch eine Quelle, deren Wasser zum Trinken bestimmt ist und bei Erkrankungen des Verdauungsapparats hilft. Sie heißt Iphigenia. Unser Wasser ist also sowohl für die äußerliche als auch für die innere Anwendung bestimmt.
Menschen, die sich hier behandeln lassen, gehen zufrieden nach Hause. Eine Besserung kann auch noch einige Zeit nach Abschluss der Kur eintreten und hält länger an. Wie der medizinische Leiter sagte, sieht es statistisch so aus, dass die Patienten 6 Monate lang keine Schmerzmittel benötigen, die sie zuvor eingenommen haben. Die Behandlung hat also langfristig Wirkung.
Wenn sich ein positiver Effekt einstellt, freut mich das natürlich immer. Das versteht sich von selbst. Vor etwa 2 Wochen kam ein Patient zur Nachuntersuchung und fing an zu weinen. Und ich sage, um Himmels Willen, was ist passiert? Haben Sie ein Problem? Aber nein, er weinte vor Glück, weil er nach vielen Monaten endlich keine Schmerzen mehr hatte. Es gibt also manchmal auch solche besonders guten Ergebnisse.
Bäder in der Region ist der Name eines erfolgreichen regionalen Projekts. Sein Ziel ist es, die Bäder einem möglichst breiten Publikum in der Region Trenčín zugänglich zu machen. Das erklärt Daniel Orieschok von der Marketingabteilung.
Die an diesem Projekt beteiligten Gemeinden gewähren ihren Bürgern 50% Rabatt für bestimmte Thermalbecken. Im Gegenzug müssen sie lediglich für dieses Projekt werben. In diesem Jahr sind 125 Gemeinden am Projekt beteiligt. Vor 13 Jahren haben wir mit 12 begonnen. Das regionale Interesse an den Bädern ist also wirklich enorm.
Eine interessante Tatsache, von der nur wenige Menschen wissen, ist, dass das Wort Roboter oder der Roboter selbst in Trenčianske Teplice entstanden ist. Daniel Orieschok fährt fort.
Das Wort Roboter wurde erstmals vom tschechischen Schriftsteller Karel Čapek in seinem Theaterstück RUR verwendet. Sein Vater, der Arzt Antonín Čapek, war in unserem Kurort als Kurarzt tätig. Karel Čapek verbrachte zusammen mit seinem Bruder oft seine freien Tage und Ferien bei den Eltern hier in unserem Kurort. Und es ist bekannt, dass Karel Čapek hier einige seiner Werke verfasst hat. Eines Tages kam Karel zu seinem Bruder Josef und wusste nicht, wie er die Maschinen oder Apparate nennen sollte, die er in diesem Stück beschrieben hatte. Er hatte zuerst etwas mit Labor im Sinn, etwa Laboury, abgeleitet vom englischen Wort für Arbeit. Sein Bruder Josef meinte, dass er für Arbeit im Slowakischen das Wort Roboter gebe und er sie doch Roboter nennen könne. Für uns ergibt sich daraus, dass sie genau hier in Trenčanske Teplice waren, als sie dieses Wort erfanden. Auf jeden Fall haben sie es zum ersten Mal verwendet und inzwischen ist aus dem Wort Roboter ein ziemlich verbreiteter Begriff geworden.
Nun aber sollten Sie wieder die Ohren spitzen, denn hier ist die Gewinnfrage dieser Runde. Welches Wort von internationaler Bedeutung entstand hier in Trenčanske Teplice? Ihre Antworten schicken Sie bitte wie immer bis zum 28. April an unsere Adresse STVR, Radio Slovakia International, Slovenský rozhlas, Mitna 1, 81107 Bratislava, Slowakei oder per E-Mail an rsi-german@stvr.sk. Auf die Gewinner warten bereits Sachpreise mit Motiven der slowakischen Rundfunks. Außerdem wird diesmal aus allen richtigen Antworten, die bei unseren 6 Sprachredaktionen von RSI eingehen, der Gewinner des Hauptpreises ausgelost, und zwar eines 7-Tage-Aufenthalts in Trenčanske Teplice mit 6 Übernachtungen für 2 Personen. Also dann, viel Glück!
Gewinnspiel.
So, das war's auch schon wieder von uns aus der Rundfunkpyramide in Bratislava. Für heute verabschieden sich Eva Metelska an den Reglern und Jürgen Rendler Mikro. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut. Majte sa dobre.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite: rsi.sk. E-Mail: rsi-german@stvr.sk.
Zaspíšem, len skúšam, veď viem, čo smieme, aj tak sme nápadne nápadní, a to je zlé. Ani útek nestačí, prichádza búrka a čistá smrť, a jedno trápenie už to číta, a ty vieš, kam to povedie. Ide výčitek tu, drahý môj, ty ale silný buď, to všetko je brez. Ja z lásky k tebe rada odídem preč. Keď trápiť sa máš, ale strácať už reč, ticho nesmie bolieť každého z nás. Nie, baby, nie. Je to trest, nie, baby, nie. Je to trest, ticho nesmie bolieť každého z nás.